Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde Albisrieden. Ein Gast vom Helvetiaplatz, herzlich willkommen bei uns in diesen kühlen Räumen. Nein, die tun fleissig einander zuwedeln. Es ist nicht so kühl, wie wir es uns wünschen. Also tun euch nicht scheuchen, das Blättchen, das hoffentlich alle überkommen beim Eingang, auch zu benutzen, um euch selber und eurem Nachbarn ein bisschen zuwedeln. Zum Thema Glücksmomente habe ich mir überlegt, soll ich jetzt irgendwie so von einem Glücksmoment in meinem Leben erzählen? Da dachte ich, ja, nein, ich erzähle lieber mal etwas. Ich bin eigentlich ein recht sachlicher Mensch. Gefühl, na ja. Die einen kennen mich wie ein trockener, manchmal vielleicht sogar nicht so freundlich, wenn ich gerade mit mir selber beschäftige, bin gedanklich. Und ich habe mir mal als Jugendlicher, wo wir ganz eine schwierige Zeit hatten, habe ich mir gesagt, weißt du was, Gefühl stelle ich jetzt komplett ab. Weil ich kann auf die verzichten. Weil ich nämlich gar nicht immer die Enttäuschungen und die Trauer und das Leid zulassen. Mit dem wollte ich gar nichts zu tun haben. Und ich habe dann viel später, also wenn ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich dann gefunden, da tut man sich etwas zu leid, wenn man Gefühle nicht zulässt. Wenn man Glücksmomente nicht zulässt und wenn man das Leid nicht zulässt, tut man sich etwas zu leid. Man nimmt eigentlich gar nicht teil am Leben. Und ich habe dann dort wieder gelernt, die Gefühle zuzulassen, die Höhen und Tiefen, alles, was Gott nimmt und alles, was Gott schenkt, aus seiner Hand anfangen zu nehmen. Und ich muss sagen, das Leben ist lebenswerter, wenn man die Höhen und Tiefen mit diesen Glücksmomenten und aber auch den schwierigen Momenten durchgeht. Und ich freue mich auf die Predigt, wo es um Glücksmoment geht, weil gerade die schwierigen Zeiten, wenn ich jetzt an die denke, die bei mir entscheidend waren, sind die, die ich entweder mir selber vergeben musste oder anderen. Weil wenn es schwierig wird, ist die einfachste Lösung ist oft irgendjemandem die Schuld geben, aber oft hat es mit der eigenen Veränderung oder mit Vergebung, die man jemand anderem zusprechen sollte, zu tun. Und zum Anfangen von dem Gottesdienst möchte ich auch noch beten, dass Gott wirklich zu uns reden kann und unsere Herzen öffnen kann. Vater, ich danke dir für den Morgen, für dass wir alle zusammengekommen sind, dass wir die Erwartung dürfen haben, dass du zu uns redest, dass du da bist, du versprichst, dass du da bist und uns lieb hast und zu uns möchtest reden. Und ich bitte dich, gebrauch du Dinge, um dein Wort unser Herz hineinzureden. Dass wir uns wirklich auf das einlassen und dass wir dürfen verändern, ermutigen, ja, aus dem Gottesdienst rausgehen und dass wir dürfen ein Stück näher als Vertrauen und Beziehung zu dir in Anspruch nehmen. Danke vielmals, dass du es möchtest und dass du es für jeden von uns tust, in dieser Situation, in der er sich gerade befindet. Amen.
Guten Morgen miteinander. Glücksmoment, wie der Walti schon vorangekündigt hat. Glücksmomente sind so etwas, wo, wenn ich euch frage, was sind Glücksmomente, dann denkt ihr, ja, eben der Geburtstag oder Hochzeit. Der Ebi und ich haben gestern den 45. Hochzeitstag gehabt. Ist auch ein Glücksmoment. Danke. Kind bekommen, ist ein Glücksmoment. Überleben bei einem Unfall, ist auch ein Glücksmoment. Wir haben in der Bibel ganz viele Beispiele von Glücksmomenten. Auch die Seligpreisungen mit glückselig ist, wer das und das tut. Oder auch von diesen Frauen alle, wenn die Gott wunderbar erlebt haben, ob das Miriam war oder dann Deborah oder später die Maria. Da gibt es sogar ganze Kapitel von Dankgebet, Glücksgebet, wo sie Gnade Gottes auf eine spezielle Art preisen. Aber ich möchte heute in eine andere Richtung gehen. Glücksmoment können wir selber kreieren, wenn wir etwas zulassen in unserem Leben. Und das ist, weil ich vergibe. Vergeben, wie Walti auch schon angedeutet hat, in seiner Jugend mit Gefühl ausschalten, damit man nicht verletzt wird. Aber Glück empfindet man dann in dem Moment, wenn man auch die schweren Sachen realisiert, kann ablecken, kann vergeben. Unsere Kinder, wir haben vier, versuchen ihren Kind von klein auf vergeben, Entschuldigung sagen, anerziehen, weil das ja zum Leben so gehört. Und wir als Grosseltern beobachten das an 12 Enkelkindern seit 20 Jahren. Und jetzt gebe ich euch mal meine Quintessenz. Die kann bei jedem ein bisschen anders aussehen. Aber meine Quintessenz sieht so aus. Wenn sie also so 1 bis 4 sind und sie haben gestritten und die Mami sagt, Entschuldigung sagen oder der Papi oder wer immer dabei war, dann kann man erleben, dass die Kinder echt tief brüllen. Kennt ihr das bei so einem herzigen kleinen Kind, wenn so die Oberlippe anfängt zu zucken? Oder so ein Schnüttli kommt, also ich meine jetzt nicht das verrückte Schnüttli, sondern da könntest du gerade anfangen küssen. So herzig, ja, nein, musst jetzt nicht verletzt sein, oder? Aber bei denen ist das so. Die können dann wirklich so tief betroffen brüllen, Entschuldigung sagen. Und die Mütter sagen dann, wenn man Entschuldigung sagt, gibt man sich auch die Hand und schaut sich in die Augen und dann ist es wieder gut. Herzig. Ist ganz ein herziges Erlebnis. Wenn es dann so 5 bis 8 sind, verändert sich das Verhalten schlagartig. Was sagt man, muss ein paar Mal kommen und es gibt immer noch keine Reaktion, weil es kommt zuerst eine Reaktion, ja, aber ich bin nicht schon allein schuld gewesen, der andere hat auch und ich habe eigentlich so gemacht und der andere hat dann und ja, was sagt man jetzt? Und dann kommt irgendwann das Entschuldigung. Wenn es dann so 9 bis 12 sind, dann wissen sie ja ganz genau, sie kommen nicht weg ohne Entschuldigung. Es war ihnen aber auch nicht gleich, was passiert ist. Aber sie warten nicht einmal auf das, dass Mami sagt, was sagt man, sondern sie sagen so locker, flockig oder eher verrückt, Entschuldigung! Und laufen dann weg. Oder? Und dann merkst du genau, hallo, das Entschuldigung kommt jetzt einiges zu früh und da ist überhaupt noch nicht im Verstand drin, um was es geht. Und da müssen wir nochmal drüber reden. Wenn es dann Teenager sind, dann kommt manchmal schon so ein bisschen das Trotzen dazu. Sie denken und empfinden schon relativ erwachsen. Es kann auch schon echt eine Verletzung da sein, die weh tut. Das kennen wir alle. Wenn wir echt verletzt worden sind, das tut körperlich weh. Das zieht da drin. Und das wollen sie dann schon noch ein bisschen hätscheln. Das sagt man dann schon nicht Entschuldigung so schnell. Und da fängt es dann an, dass man je nach Charakter den Groll pflegt, den Moment verpasst, Entschuldigung zu sagen und schon mal ein bisschen länger geht, bis da eine Versöhnung zustande kommt. Wir merken alle, Entschuldigung sagen war noch nie eine einfache Sache gewesen, ob ausgesprochen oder geschrieben. Entschuldigung ist immer eine Überwindung. In Umfragen zu dem Thema gibt es verschiedene Meinungen. Kannst du einfach oder leicht Entschuldigung sagen oder würdest du das und das vergeben? Und ich weiss nicht, welche Anzahl Leute gefragt worden sind, aber zum Beispiel beim Uli Hoeneß, wo da der Steuerskandal hat, da würden etwa 2/3 der Gefragten sagen, ich würde ihm verzeihen, dass er die Millionen unterschlagen hat. Bei Seitensprüngen ist es schon ein bisschen anders. Da sagen 50% unter gewissen Voraussetzungen könnte ich so etwas verzeihen, was immer die Voraussetzungen sind. Jahrzehntelang haben die Psychologen gemeint, verzeihen muss man nicht und vergeben. Also nicht alles. Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit für sich. Und wenn du meinst, dass der andere Recht hat, dann musst du ihm verzeihen. Wenn du aber das Gefühl hast, dir ist elend Unrecht da geworden, dann musst du das nicht verzeihen. Du musst auch nicht alles in deiner Beziehung erzählen, was du gemacht hast. Man kann einfach sich selber praktisch Regeln aufstellen. Heute merkt man immer mehr, dass das nicht geht. Auch die Psychologen kommen dann Anschlag, weil die Leute werden psychisch und körperlich krank, wenn es nicht vergeht. Das hat tiefe Wurzeln, Verletztheiten. Das kann man nicht einfach überspringen. Es werden Kurse angeboten, wie man vergeben kann. Man kann Coaches mieten, um Vergebung zu organisieren. Und es gibt Fernsehsendungen mit Verzeih mir. Und alles ist ein Renner, weil die Leute einfach merken, ich werde mit dieser Schuld nicht fertig. Ich brauche Vergebung. Viele von euch haben das, es tut mir leid, es war mein Fehler gewesen, schon gehört oder gesagt. Aber es braucht Überwindung, bis das so weit war. Allen von euch wird wahrscheinlich die Betty Mahmoudi ein Begriff sein. Sie hat das Buch geschrieben, Nicht ohne meine Tochter. Das ist auch verfilmt worden. Ihre Tochter, die Mahtab Mahmoudi, hat jetzt ein Buch geschrieben, als erwachsene Frau. Das heisst Endlich frei. Ich habe das Buch vor ein paar Wochen gelesen und es hat mich zutiefst berührt. Sie beschreibt die Flucht aus ihrer Sicht als Fünfjährige mit ihrer Mutter aus dem Iran. Sie beschreibt aber, dass für sie viel einschneidender in ihrer Entwicklung die Verletztheit war, dass der Vater, den sie 5 oder 6 Jahre von ihrem Leben heiß geliebt hat, derjenige war, der sie im Anschluss dann verfolgt hat, ihnen das Leben schwer gemacht hat. Bis sie in die Uni gekommen ist, sind sie 37 Mal umgezogen. Weil er immer wieder den Aufenthaltsort ausfindig konnte machen. Er ist zwar selber im Iran geblieben, aber er hat immer Leute gehabt, die für ihn gearbeitet haben. Wo sie in die Uni gekommen ist, das war so um die 1999, 2000 herum, da ist das Internet aufgetaucht. Und dann ist es noch viel schwieriger geworden, weil via Internet hat der Vater in Minuten schneller feststellen, wo sie ist, an welcher Uni, in welcher Studentenbude sie haust. Und sie hat dauernd müssen umziehen. Und ihr Körper und ihre Seele sind krank geworden. Ihr Körper hat das Immunsystem aufgegeben. Sie hat Schmerzen am ganzen Körper gehabt, von Kind auf. Und sie war mehr wie einmal nahe am Tod gewesen. Dass man nicht mehr gewusst hat, wie ihr helfen, wie sie soll, wieder Gesundheit bekommen. Und dann hat sie Jesus gefunden. Und ihr Leben ist ganz neu geworden. Sie hat in Gott die Vaterfigur gefunden, die ihr gefehlt hat. Und dann hat sie gewusst, sie muss ihrem Vater vergeben. Das ist aber persönlich nicht mehr zustande gekommen, weil der gestorben ist. Von dem Moment weg war sie aber wirklich frei gewesen. Das ist auch die Aussage in dem Buch. Und sie hat mit Jesus zusammen, mit der Kraft Gottes zusammen, ihrem Vater können vergeben, weil sie gemerkt hat, wie Jesus ihr vergeben hat. Und sie ist nicht nachtragend. Sie beschreibt in dem Buch die Weisheit von ihrer Mutter, wo in der Alltag, in der Erziehung nicht nur die amerikanische Fest gebracht hat, sondern auch die iranische, die persische Fest ihr lieb gemacht hat, weil sie nicht hat wollen, dass sie nur die negative Seite vom Iraner sie kennt, sondern auch die positive Seite. Und die 4 Tage beschreibt sie in ihrem Buch. Und eins von diesen Festen, auf das ich heute ein bisschen einen Teil davon einflüssen lasse in die Predigt, ist Nuruz. Nuruz heisst Neuer Tag und ist das persische Neujahrsfest. Das wird am 21. März gefeiert, wie bei uns der Frühlingsanfang, und man feiert 12 Tage. Es sind ganz viele Vorbereitungen und Bedeutungen in dem Fest. Also mit unserem Neujahr, wo wir einfach so ein paar Böller schiessen und einen Sekt köpfen und dann ist es vorbei, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Die haben wirklich einen Haufen Rituale und Gedanken, die sie in diesen Tag reinmachen. Berührend für mich und inspirierend für die Predigt war, dass aufgeräumt wird. Das Thema Vergebung, äußerlich und innerlich. Äußerlich wird putzt. 14 Tage vor dem Fest wird angefangen. Es werden alle Schäfte rausgeputzt, jede Schublade, Fenster, das Haus, der Boden, alles. Und alles, was auch nur ein bisschen einen Sprung hat oder einen Riss hat oder Ballast ist, wird ausgeräumt und fortgerührt. Neues Jahr, neues Glück. Und als zweite Meinung, äußerlich sauber, ist die innere Sauberkeit ein ganz wichtiger Punkt bei Nuruz, bei dem neuen Jahr. Und da kommt der Weizen ins Spiel. Ich habe das nachgemacht. Sie beschreibt, dass sie 14 Tage vor Nuruz nimmt man eine Handvoll Weizen, tut es über Nacht in Wasser einweichen und am anderen Morgen einsetzen in einen Topf in Erde. Und dann wächst das elendschnell Also ich habe es gemacht, 14 Tage. Vor 14 Tagen sind wir von der Ferien heimgekommen, am nächsten Tag habe ich es gerade eingesetzt. Der Gedanke ist Vergebung. Nicht, oh, schaut mal, wie schön der Weizen gewachsen ist, grün und so. Vergebung. In diesen 14 Tagen, während sie beobachtet, wie der Weizen wächst, und sie hat in den letzten Jahren, schreibt sie, angefangen, in Glas den Weizen wachsen, weil da sieht man auch die Wurzeln. Da fängt als erstes an, die Wurzel wachsen. Und ich kann euch sagen, nach 4 Tagen, man hat noch keine grünen Knospen da oben gesehen, sind die Wurzeln schon zur Hälfte tief rein gewesen. Strahlend weiss hat man die gesehen. Schön gestreckt. In der kürzesten Zeit verbindet sich die Wurzel. Ihr seht da so richtig weisse Wände, oder? Die gehen ineinander. Die machen wie eine Wand, stückweise. Die lassen nichts mehr durch. Und die geben sich gegenseitig Saft und Kraft, dass sie wachsen können. In den 14 Tagen, wo man das so wachsen lässt und pflegt, soll man sich überlegen, was ist im letzten Jahr am Böses passiert in meinem Leben. Vergleichen den Weizen mit Bösem. Die Wurzeln sind gewachsen, haben sich verbunden, können in meinem Leben zerstören, sind sichtbar, sieht es gar nicht so schlecht aus, aber die Wurzeln sind wichtig. Die machen kaputt. Wem muss ich vergeben? Wer hat mich verletzt? Und dann kommt das Neujahrsfest. Und dann steht nebst allen anderen Sachen die Schale Weizen auch auf dem Festtisch als Erinnerung. Und wenn dann das Fest vorbei ist, dann fährt die ganze Gesellschaft mit allen Weizenschalen an ein flüssendes Gewässer und leert das Weizen ins Wasser. Vergeh, vergessen, der Dreck weg. Ich fange neu an. Ist das nicht mega? Hat mich zutiefst beeindruckt. Dann sagt sie, die Matab, dass sie eben das jedes Jahr gemacht hat, egal wo sie war, in welcher Wohnung sie war. Und wo sie dann, sie hat Psychologie studiert, als Psychologin den ersten Arbeitsplatz hatte, hat sie es auf ihrem Schreibtisch wachsen lassen. Dann sind Kollegen gekommen von dem Büro und haben gesagt, was hast du da, was machst du und so. Dann hat sie es erzählt, erklärt, um was es geht. Dann haben alle gesagt, das wollen wir auch, da machen wir mit. Am nächsten Tag hat sie Schalen gebracht, Weizen, Erde, dann hat man das so wachsen lassen. Um 14 Tage war fast täglich das Gespräch gewesen. Der Weizen ist ihnen auch schon so weit. Fotos hin und her geschickt in die Büros, Mails verschickt. Freude gehabt an dem Weizen. Aber dann ist das Fest gekommen. Und der eigentliche Sinn vom Fortrühren. Und nur 50% der Arbeitskollegen haben geschafft, den Weizen in fließendes Wasser zu werfen. Die anderen haben gesagt, ja, aber es ist doch eine lebendige Pflanze. Sieht doch so attraktiv aus. Jetzt könnte man doch abwarten, ob es jetzt tatsächlich Korn gibt. Ob Frucht kommt, oder? Und da hat es bei mir Klick gemacht, als ich das gelesen habe. Das ist wie ein Gleichnis aus der Bibel. Genau so ist es. Zuerst vergeben wir nicht, dann wächst das Böse, dann verbindet sich das auch mit dem Gesunden in uns, dann gibt es eine Wand, aber oben und unten haben wir ja schön können verduschen, sieht noch mega aus. Wir haben gelernt, mit dem Ärger und Groll leben. Wir könnten umschiffen. Wir finden vielleicht sogar noch etwas Schönes und Tröstliches drin. Weil im Hintergrund können wir uns immer noch rausreden. Ja, es lebt ja, also zerstören können wir es ja nicht, oder? Dabei ist unser Auftrag, das ins Wasser zu rühren, so wie Gott sagt, was sagt er? Ich werfe deine Sünde hinter mich zurück ins Meer, wo es am tiefsten ist. Fließendes Gewässer. Weg aus den Augen, aus dem Sinn ist eine Tatsache und befreit. Weg mit der gesprungenen Tasse, bildlich gesehen. Weg mit der verrissenen Hose. Weg mit dem ganzen Palast. Und das Loslassen macht glücklich. Das werden wir im Anschluss merken. In der Bibel finden wir verschiedene Geschichten von Menschen, die eine Grundbereitschaft haben zu vergeben. Wir finden viel mehr, die nicht vergeben wollten. Aber wir finden ein paar wenige, eine Handvoll, die eine Grundbereitschaft haben zu vergeben. Einer davon war der Josef. Josef, seine Brüder, kennen wir die Geschichte, haben ihn verkauft. Er war in Ägypten, wo die Hungersnot ist, sind sie zu ihm zum Getreide kaufen, haben ihn zuerst nicht erkannt, sind dann verschrocken, weil sie Angst hatten, er ist nachtragend und rachsüchtig. Und er sagt, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Habt ihr euch schon mal Gedanken über diese Aussage gemacht? Hey, so unter Brüdern könnte man auch sagen, du, mit euch will ich kein Wort mehr reden. Sorry, wenn ihr Hunger habt, dann nehmt und esst, aber haut ab. Leben wollte ich mit euch nicht mehr. Ihr habt mich hier runtergerührt. Ihr habt mich verkauft. Aber er sagt, Gott hat mich in die Situation geholt, damit ich euch jetzt retten kann. Die Rache hätte zerstört. Die Chance zur Vergebung wäre weg gewesen. Aber die Vergebung hat Glücksmoment geschafft, nicht nur beim Josef, bei der ganzen Familie. Die ganze Familie, der Vater, alle haben ja dann können zu ihm und sind in Sicherheit gewesen. Gott hat in dieser Entscheidung mit ihnen reden dürfen. Der Josef hat sich von Gott in Vergebung und Buße leiten lassen. Wir sehen es auch beim David. Wir kennen das, dass der David, bevor er König geworden ist, beim Saul auf dem Hof gespielt hat und mit der Harfe, und dann hat der Saul ihn verfolgt, weil er herausgefunden hat, das wird der nächste König. Der David kommt in eine Höhle auf der Flucht und in dieser Höhle schläft der Saul. Jetzt haben alle gedacht, ja, jetzt kann er ihn töten, jetzt haben wir dann Ruhe. Aber er nimmt nur ein Stück von der Kleidung vom Saul als Beweismaterial und dann aus sicherer Distanz ruft er ihm zu und redet mit ihm. Und er sagt zu ihm, mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rockes in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind und von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach um meines Lebens willen. Und die nächsten Verse sind, dass auch der Saul dann quasi wie Buß tut, die aber nicht bleibend ist. Beim David ist aber, er hat nicht seinen Zorn walten lassen. Zorn hätte zerstört. Der Plan Gottes für den David hätte nicht können ausgeführt werden, wenn er den Saul umgebracht hätte. Und die Vergebung hat ihm David bewirkt, dass er zu seinem Feind hat können Vater sagen. Ich meine, das ist schon ein sehr nahes Wort. Ich habe nur zu einem Papi gesagt. Und er gibt dem anderen das Gefühl, du bist immer noch einer, zu dem ich raufschaue. Du bist immer noch einer, den Gott erwählt hat. Wahnsinn, so können vergehen. Dann haben wir den verlorenen Sohn. Jeder von uns kennt die Geschichte. Der Vater zahlt dem unzufriedenen jüngeren Sohn sein Erbe aus. Und er hätte alles Recht eigentlich dazu gehabt, zu sagen, ja, warte nur ab. Der wird gleich mal wieder angerochen kommen. Was will denn der schon können? Noch nie einen Hof geführt und jetzt will er mit so viel Geld können umgehen. Das schafft er sicher nicht. Aber das haben wir in dieser Geschichte nicht. Im Gegenteil, wir wissen, der Vater steht und erwartet ihn. Er schaut von Ferne, ob er nicht irgendwo in weiter Distanz den Punkt sieht, dass der Sohn zurückkommt. Und es heisst, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Da sprach der Sohn zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Knecht, schnell, holt das beste oder erste Gewand heraus und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und feiern, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde gefunden. Der Vater war schon bereit, bevor der Sohn heimgekommen ist, zum Vergehen. Der Sohn war bereit, zum Entschuldigung zu sagen. Da sind zwei, die beide bereit waren, Vergebung zu bekommen. Beim David haben wir, der Saul war nicht bereit, zu vergeben. aber der David war es. Und da haben wir beiden tut's leid. Der Vater immer schon, weil er den Sohn geliebt hat. Und in dem Fall jetzt der Sohn, weil er den Vater liebt. Hass hätte zerstört. Vergebung schafft Glücksmoment. Bei beiden. Manchmal ist aber das Vergehen auch eine Zwangssituation. Da kann man nicht so easy busy entscheiden. Jetzt vergib ich oder ja, jetzt bin ich bereit. Und so eine Situation, wenn man es dann trotzdem macht und auch Glück erlebt, haben wir beim Naemann. Die Geschichte vom Naemann kennen. Ja. Der Naemann hat Aussatz gehabt und hat eine Dienerin gehabt, die Israelitin war. Und die hat ihm gesagt, bei uns im Land ist ein Prophet, der kann heilen. Der Naemann kommt also von Syrien nach Israel zum Prophet Elisa. Und er ist jemand in Syrien. Er ist ein Oberster. Mit ihm redet man, wenn er sagt, dass man mit ihm redet und nicht umgekehrt. Und der Elisa, der kommt nicht einmal selber aus seiner Hütte raus, der schickt seinen Diener Gehasi. Und der sagt ihm die Kur. Tauch 7-mal im Jordan unter und wenn du dann raufkommst, bist du geheilt. Und da ist der sowas von verrückt. Da sagt er, hallo, was fällt denn dem ein? Weiss der nicht, wer ich bin? Mit mir redet man so nicht. Wenn ich hätte baden wollen, hätte ich bei uns in Syrien auch können. Da haben wir viel sauberes Wasser wie da in dem Jordan. Und dann hat er gesagt, also machen wir uns auf den Weg. Wir gehen wieder heim. Wir fahren heim. Und die Diener überredeten, auf Schweizerdeutsch sie überschnurrten, mach's doch, jetzt sind wir schon da. Und er macht's. Er taucht, ich denke nicht überzeugt, einfach um des lieben Friedens willen, ist ja gleich, machen wir's. Taucht das 7-mal unter und tatsächlich ist er geheilt. Und dann kommt, obwohl er vorher eigentlich mit einem gewissen Hader in die Vergebung hineingegangen ist, kommt der Glücksmoment. Er geht zurück zu dem Mann Gottes und er bietet ihm alles an, was er auf seinem Wagen hat, an Reichtum und Gut, weil er so überschäumend ist, dass er hat können vergeben, dass der Elisa ihn nicht so behandelt hat, wie man hätte sollen. Und dass er trotzdem untertaucht ist. Manchmal braucht es ein bisschen Druck, um können vergeben, um dann doch etwas erleben, wo Glücksmoment gibt. Und dann haben wir eine Geschichte in der Bibel, die letzte, die ich von der Bibel anschauen will, wo ich mich stark drin sehe. Ich bin eher der nachtragende Typ. Der Ebi kann viel schneller vergeben wie ich. Ich muss wirklich auch noch zuerst ein bisschen mein Leid anschauen, bevor ich es loslassen kann. Leider. Ich bin aber am Lernen. Und da haben wir das Gleichnis, wo Jesus erzählt, dass da ein König war, der mit seinen Knechten abrechnet. Und jeder Schuldner wird fürgebittet. Und da kommt einer, der hat die 10.000 Zentner Silber umgerechnet, sind etwa 51 Millionen Schweizer Franken. Und der Knecht fällt vor dem König an und sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, du zerstörst mich und meine Familie, wenn du das machst. Und da kommt der König Mitleid über und sagt, okay, ich verzeihe das. Kannst gehen. Das Glücksgefühl, das der da jetzt vielleicht für kurze Zeit gehabt hat, ist nicht in Gott basiert gewesen. Das ist nur so erleichternde Abfallen von dem Sack, aber er kommt zu dieser Gerichtstür raus und da draussen läuft einer vorbei, der schuldet ihm 85 Franken umgerechnet. Und dann haut er an und sagt, hey du bist mir etwas schuldig. Sofort zahlen, kein Aufschub mehr. Und der sagt das Gleiche wie er vorher mit seinen 51 Millionen, ich kann es nicht. Ihm sind die 85 Franken schon zu viel. Ich schaffe das nicht. Und er besteht darauf und er schickt den ins Gefängnis. Er hat sich nicht können entscheiden, so zu handeln, wie ihm gehandelt worden ist. Und eigentlich ist das Beispiel, das Gleichnis eins, wie Jesus mit uns handelt. Wenn wir überlegen, Jesus hat uns im Voraus alles vergeben. 51 Millionen sind da ein Klacks. Vielleicht sind es sogar bei dem einen oder anderen Milliarden. Ich meine jetzt nicht von Geld, gesehen. Sondern einfach unser Verhalten. Wie viel mal am Tag sündigen wir? Mal 70, 80, 90 Jahre, wie alt wir werden. Und immer wieder ist er der Vater mit den offenen Armen, der sagt, es ist vergeben. Es ist vergeben. Im Voraus vergeben. Und wir, also ich auch, verhalte mich eher jetzt wie der Knecht da in dieser Geschichte, dass ich mein Blöckchen habe und die 85 Franken schon noch fest registriere. Statt dass man da auch sagen könnte, vergeben. Mir ist auch vergeben. Ich will lieber frei sein und glücklich wieder an dem festhalten. Der Weizen, der wächst nach dem Gesetz Gottes, das er der Natur gegeben hat. Die Natur ist gehorsam dem, was Gott gesagt hat. Die haben keine Meinung zu wählen, wie wir. Die haben keine Option. Gehorsam ist denen eingeimpft in die Gene. Der macht, was er muss. Ich darf wählen. Ich darf wählen, ob mein Weizen nach der Welt Regeln läuft, sprich Satan, oder ob er wächst nach Gottes Regeln. Das überlässt Gott mir. Und das Hin- und Her-Entscheiden, indem wir so oft sind, mal so, mal so, mal so, verstümmelt, das gibt nicht einmal am Bonsai, weil er zu oft beschnitten worden ist. Das sieht nach nichts mehr aus. Das ist zerstört und kaputt. Wenn wir uns mal streiten, hat ein Mann zu seinem Freund gesagt, wird meine Frau immer historisch. Dann hat der Mann gesagt, du meinst hysterisch. Da hat er gesagt, nein, nein, ich meine historisch. Die zählt mir von den letzten 10 Jahren Ehe alles auf, was ich falsch gemacht habe. Und da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, das ist wirklich so. Also wir tun uns ja zuschreiben, dass wir vergessen dürfen. Vergesslichkeit ist menschlich. Und im Alter sowieso, und ich habe es halt vergessen, sorry. Aber wenn es um die 85 Franken geht, oder um einfach so Sachen, wow, was haben wir für ein gutes Gedächtnis. Einfach, weil wir das gepflegt haben, weil wir die Sachen immer wieder durchgehen. Repetition ist Erinnerung. Das ist das, was Kind schmerzhaft in der Schule lernen müssen. Immer wieder üben, immer wieder üben, immer wieder üben, bis es drin ist. Und so machen wir das eigentlich mit Sünden. Und dann machen wir noch gern Schuldzuweisung, weil wir sind ja selber nicht schuld. Und dann hat der andere einfach einen Haufen Grund, warum er soll Entschuldigung sagen, aber sicher nicht ich. Und in unserem Gedächtnis ist es festbrennt und wir merken nicht, wie das verstümmelt. Wie das nicht nur verletzt, sondern einfach uns auch zurückbleiben lässt. Wir sind geistig behindert. Wir kommen nicht weiter. Wenn du einem Menschen vergibst, sagt der Luis Medes, dann lässt du einen Gefangenen frei. Aber dann entdeckst du, dass der wirkliche Gefangene du selber warst. Petrus fragt Jesus was mit dem Vergehen? Ist siebenmal Vergehen genug? Und dann müssen wir den Hintergrund sehen. In der Zeit, wo der Petrus gelebt hat, ist so die gängige Meinung unter den Juden gewesen, auch das, was man ihnen erklärt hat, also nicht biblisch fundiert, aber was so im Volksmund war, ist, dreimal vergeben. Dreimal sollte jemand die Chance haben, dass man ihm vergibt. Und dann sagt der Petrus zu Jesus, ja, er hat sich so wahrscheinlich überlegt, dreimal, dann gebe ich noch dreimal dazu und sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Das sage ich jetzt, Jesus, ist sicher eine gute Zahl. Und dann sagt er, das ist doch grosszügig, oder nicht, Jesus? Siebenmal wäre doch gut. Und wir wissen alle, was Jesus antwortet. Siebenmal, 70 Mal. Wow, die Mathematiker, 490. Also doch Milchbüchli-Rechnung jeden Tag aufschreiben. Und wenn ich bei 490 angekommen bin, dann hat der Typ keine Chance mehr. Was aber Jesus mit dem sagen will, ist, vergib immer. Unendlich. So wie ich. Er hat nicht am Kreuz gesagt, es gibt aber eine Grenze. Also wenn du dann die Zahl erreicht hast, dann langt's. Nein. Der Tod ist ein für alle Mal für alles gewesen. Vergebung ist keine Option. Es gibt keine andere Möglichkeit. Vergebung ist ein Befehl in vielen Hunderten von Bibelstellen und ganz klar auch im Vater uns erwähnt. Vergebung ist ein wichtiges Standbein für unser Leben mit Gott. Vergebung bedeutet Gehorsam. Und Vergebung drückt meine Liebe zu Jesus aus. Warum? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Weil Jesus am Kreuz alle Schuld getragen hat. Und zwar alle. Er hat mir vergeben. Und ich lebe in dieser Vergebung. Aber zu den anderen bin ich hässig und ekelhaft und vergebe nicht. Vergebung fängt meistens mit einer Überforderung an. Wenn ich die wirklich ausspreche, bin ich überfordert. Niemand, ich kenne niemanden, der wirklich zu tief getroffen ist von dem, was er falsch gemacht hat oder wo ihn belastet, dass der zu jemandem gehen kann und so easy locker sagen, ja gut, verzeihen wir es. Vergebung ist eigentlich für unser menschliches Denken, für meine Persönlichkeit, für mein Ego eine Überforderung, weil ich mich beugen muss, weil ich unterdurch muss, weil ich muss sagen, hallo, ich habe etwas falsch gemacht, es tut mir wirklich leid. Gleichzeitig aber trage ich den Herdöpfelsack von Last, Tage, Wochen, Jahre, Monate mit mir um, werde körperlich immer schwächer, erlebe da eine Rückbildung und kann mich geistlich gar nicht weiterbilden. Ich stagniere. Ich muss das loswerden. Der Leo Buscaglio sagt, wer an seinem Schmerz festhaltet, bestraft sich letzten Endes selber. Ich werde Schluss machen heute mit einem persönlichen Zeugnis. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und mit 5,5 Jahren habe ich mein Leben ganz bewusst Jesus übergeben. Ich habe schon als kleines Mädchen gewusst, dass ich mein Leben Jesus einmal voll zur Verfügung stellen möchte als Missionarin. Meine Mutter als begeisterte Hausfrau war mir so ein mega Vorbild in allem. In Sachen, wie sie mit Jesus war, aber auch in Sachen, wie sie den Haushalt geführt hat, mit nichts. Und ich wollte begeistert lernen, wie sie was macht, weil mir klar war schon als Teenager, dass wenn ich tatsächlich mal Missionarin werde, dann muss ich auch aus nichts etwas machen können, weil dann habe ich nicht viel Geld zur Verfügung. Wir haben in unserer Gemeinde jenste Missionsvorträge gesehen und wir haben gewusst, dass es nicht einfach ist, rein finanziell. Mein Wunschtraum war auch, einen Mann zu bekommen, der genauso denkt wie ich und der mit mir dann eben in die Mission geht. Für ihn treu sein, mich für ihn aufheben, war eine Selbstverständlichkeit. Und dann in der Ehe treu sein, war nie eine Frage. Und was soll ich euch sagen? Es kam alles, heisst es in der Bibel, oder? Es ist genauso gekommen. Ich habe den Ebi gefunden, oder er mich. Wir haben geheiratet, eben gestern vor 45 Jahren. Und ich bin begeistert mit ihm in die Schweiz gekommen, weil Gott uns da hergeführt hat, hochschwanger mit unserem ersten Kind, voller Erwartungen, was Gott für uns vorhat. Problem hat es von Anfang an gegeben. Ein Haufen. Aber Gott wird sie schon lösen. So kindlich vertrauend haben wir damals gelebt. Und haben das Vertrauen auch belohnt bekommen. Wir haben 4 Kinder bekommen, sind in 7 Jahren, in den ersten 7 Jahren, 13 Mal umgezogen, weil wir immer an verschiedenen Orten wieder eine missionarische Aufgabe hatten. Ostern, Pfingsten, Weihnachten hat es Lager gegeben. Im Sommer mehrere Wochen Einsätze, wo Leute, berufstätige Leute, auch, die Ferien genommen haben, mit uns missioniert haben. Und in dieser Zeit habe ich immer für alle gekocht, jedes Jahr mit einem Kind mehr. Und das alles gern gemacht. Es hat wunderbar geklappt. Gott hat Freude und Kraft gegeben. Ich habe meinen Mann von ganzem Herzen geliebt. Meine Kinder von ganzem Herzen geliebt. Ich bin so dankbar gewesen, dass trotz Grossfamilie ich so in dieser Arbeit können involviert sein und mit meinen Gaben voll mitschaffen. Manchmal haben wir für mehrere Monate von Bibelschulen Praktikanten gehabt, die mit uns geschafft haben, um uns zu unterstützen. Und dann habe ich öfter wie einmal gehört, dass einer zu mir gesagt hat, du, wenn ich mal heirate, werde ich auch so eine Frau, die dann so hinter mir steht, die gerne mitschafft. Und das hat mir wohl da, weil ich habe gemerkt, es kommt an. Die sind glücklich mit dem, was ich mache. Ich bin 40 Jahre alt gewesen, 19 Jahre glücklich verheiratet, Mutter von 4 Kindern, wo ich einen tonnenschweren Herdöpfelsack verpasst bekommen habe. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der in der Mission war, hat in seinem Glauben sich negativ entwickelt, hat mit dieser negativen Haltung missioniert, hat 8 andere Missionare mit dem schon einbezogen gehabt, und Ebi und ich haben den Auftrag gehabt, mit ihnen zu reden. Im Laufe des Gesprächs hat der Mitarbeiter gesagt, dass er angefangen hat, seine Sünden aufzuschreiben, in der Gegenwart angefangen, in die Vergangenheit gehend. Und da ist ihm dann aufgefallen, in den Sinn gekommen, was auch immer, dass ich versucht habe, ihn zu verführen, wie die Frau Potiphar, der Josef, und dass er nur nackt entkommen sei. Der Schock hat mich elend überfallen. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich habe eine augenblickliche Starre bekommen, die ist unvorstellbar. Mir sind sämtliche Fälle fortgeschwommen, alle meine Werte, mein Glück mit dem Ebi, meine Arbeit für Gott, mein Ruf, alles zerstört. Meine Seele und mein Körper haben in dem Moment mehr wie einen Sprung bekommen. Ich bin Monate neben meinen Schuhen gelaufen. Ich habe gewusst, Gott hilft mir. Das war auch mein Halt. Die Ebi und ich haben zu Gott geschrauen. Aber gleichzeitig hat die Person uns gesagt, dass sie schon eine Menge andere Leute informiert haben über das. Und dass das, auch wenn wir heim werden, die Runde schon macht. Und ich habe nicht mehr gewusst, wen ich anschauen kann und wen nicht. Wer glaubt uns? Wir sind Prediger von einer Gemeinde, ich bin die Frau von einem Prediger. Wir hatten seelsorgerliche Verpflichtungen, wir hatten Aufgaben. Wir mussten mit den Ältesten reden, ob sie überhaupt hinter uns stehen. Die haben dann auch mit den anderen geredet. Es war Aussage gegen Aussage. Wir müssen uns einen neuen Job suchen. Verlieren wir alles, für was wir gekämpft haben. Herr, du weißt, dass es eine Lüge ist. Was machen wir? Meine Ehre. Alles, wofür ich geschafft habe, mein Leben, super sein, auf dem Gebiet reinbleiben, ein Zeugnis sein, all das war zerstört. Trotz aller Gewissheit, dass Gott mich festhält, habe ich einfach den Rang nicht gefunden. Während am Arbeiten, an Messen oder auch im Geschäft bin ich ab und zu diesen Personen begegnet. Ich kann mich erinnern an eine Zyspa, wo die Person an meinen Tisch gekommen ist, da habe ich alles fallen lassen, beziehungsweise ist mir das, was ich kann, gerade aus der Hand gefallen. Und ich bin davon gerannt. Habe mich versteckt in einer kleinen Hütte, bis die weg sind. Ich habe mich der Situation nicht stellen können. Meine ganze Freude, meine ganze Extrovertiertheit, so wie man mich eigentlich kennt, ist weg gewesen, verschwunden. Und ich habe den Sack von dieser Last gedreht, wo eigentlich nicht mein Sack war, weil ich mich nicht versündigt habe. Aber ich konnte das nicht auseinanderhalten können. Ich konnte das nicht ertragen. Vergehen? Das war für mich keine Option. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, muss ich heute zu meiner Schande gestehen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Die haben mir so elend wehgetan. Und die haben nie das, was sie gesagt haben, zurückgenommen. Das kann ich nicht. Aber Gott in seiner Treue ist mir nachgegangen. Und wie in dem Beispiel, das ich euch am Anfang von meinen Kindern und Enkeln gesagt habe, ist er der Vater, der durch seinen Geist immer wieder sagt, was sagt man? Was sagt man? Vergib mir? Verzeihung? Entschuldigung? Nein, nein, nein. Nein, aber er hat weiter. Er hat weitergebohrt. Und was soll ich euch sagen? Es hat 14 Jahre gebraucht, bis ich den Sack loslasse. 14 Jahre. Viel zu lang. Viel zu viel kaputt gegangen. Viel zu viel verdrückt. Heute kann ich dankbar sagen, Gott hat mich wieder hergestellt. Gott hat wieder neue Kraft gegeben. Ich bin nicht mehr die gleiche körperlich. Ich bin nicht mehr die gleiche, wie ich vorher war. Aber das kann ich heute rückblickend dankbar sagen mit Glücksmoment. Also ich kann sagen, Gott hat eine Veränderung gemacht. Ich habe viel zu lange den Rucksack gedreht, aber er hat verändert. Viele Menschen meinen, dass Verzeihen eine Schwäche ist. aber es ist das Gegenteil. Vergeben ist stark, macht stark, ist Stärke. Verzeihen bedeutet auch nicht automatisch alles gut heißen. Das könnten Ebi und ich bis heute nicht sagen, das war super, was die gemacht haben. Haben wir noch viel gelernt, oder? Nein, das können wir nicht. Aber das verlangt Gott von mir auch nicht. Das wird er mal gut oder schlecht heißen, nicht ich. Er verlangt von mir, dass ich vergeben kann. Und in dem Moment, wo ich vergibe, lasse ich nicht mehr länger zu, dass die mich verletzen, dauerhaft negativ beeinflussen. Verzeihen hängt mit Verzicht zusammen. Ich verzichte auf denen ihren Drecksack. Ich verzichte darauf, mich kaputt machen zu lassen. Ich verzichte darauf, Monate und Jahre von meinem Leben in Schuld zu leben. Herr, es tut mir leid für die 14 Jahre. Ich hätte es viel früher arbeiten sollen. Ich habe denen ihre Schuld hinein angeschleppt. Und sie war nicht meine. Ich war nicht glücklich. Ich bin kaputt gemacht worden. Vergeben heisst weggeben. Ich gebe den Sack der Belastung ab, dass ich ihn nicht mehr schleppen muss. Und es hat mich in der Bibel ein Vers wunderbar berührt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das war der Dusch, der die Welt verändert hat. Man kann schnell mal sagen, duschen wir. Ich gebe dir mein T-Shirt, gib mir dies. Oder mein Sandwich mit Käse und du gibst mir dein mit Schinken. Aber da war ein Dusch, deine Sünde gegen meine Gerechtigkeit. Deine Schuld gegen immer frei. Das ist ein Tausch, den habe ich viel zu spät gecheckt. Und indem ich, weil Gott mir vergeben hat und mich auch so gesehen hat, weil er ja gesagt hat, er wirft die Schuld hinter sich zurück ins Meer, wo es am tiefsten ist, weil der Weizen von dem Dreck schon lange vorgeschwommen war, hat er in mir immer die Gerechtigkeit Gottes gesehen, die ich als sein Kind verkörpern soll. Und darum ist es keine Option zu verzeihen, sondern ich muss verzeihen. Ich muss Entschuldigung sagen. Ich wähle, ob ich es im Voraus kann, dann wäre ich gesegnet. Könnte ich heute noch mal einen Schritt zurück machen? Ich wünschte, Gott gäbe mir die Kraft, können einen Schritt zurück machen und wie ein Josef, wie ein David, wie der Vater vom verlorenen Sohn schon im Voraus sagen, verzählet, Ehrenwort, nackig davon kommen, bist du blöd. Oder? Das können locker nehmen. Gott hat vergeben. Du kannst mir nichts antun. Du weißt selber, dass das vielleicht in deinen Gedanken entstanden ist. Vielleicht das Wunschdenken. Vielleicht hast du eine Sehnsucht nach einer Frau gehabt und das hat sich erotisch bei dir ausgewirkt. Bei mir war nichts. Ich bin happy mit meinem Mann. Hätte ich können sagen. Habe ich nicht. Ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber wenn ich könnte, würde ich gerne im Voraus können vergeben. Ich entscheide aber auch, ob ich in Drucksituationen wie ein Neumann vergeben und dann doch glücklich kann sein, Glücksmomente erleben. Und ich entscheide, ob ich der Mister gnadenlos bin. Mir ist zwar vergeben, aber die anderen sollen ganz schön springen. Ob ich dann einfach zurückstutzt, mich gar nicht richtig bewegen kann in dem, weil ich ja die Lasten trage, selbstgerecht und gesetzlich in der Gemeinde so ein bisschen meine Funken sprühen lassen und andere verletzen. Ich entscheide, dem Weizen Gottes zu erlauben, in mir Wurzeln zu schlagen, sich zu verbinden, eine starke Wand bilden und dem Schlechten keinen Platz mehr lassen. Ich entscheide, mich mit Gottes Hilfe für den Glücksmoment. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du wirklich in uns Glück geschaffen hast durch Vergebung. Und es ist nicht da damit gemacht, dass du am Kreuz gestorben bist und es ist alles vergeben. Du erwartest auch für uns, dass wir untereinander können vergeben können, so wie wir es von unseren Kindern erwarten, auch von unseren Partnern. Und wie viel mehr unter Geschwistern in einer Gemeinde. Oder auch mit Leuten, die dich gar nicht kennen, auf dem Arbeitsplatz, am Chef, was immer passiert. Du erwartest, dass man sagen könnte, okay, es war zwar nicht in Ordnung, aber ich vergib dir trotzdem, weil mir ist auch vergeben. Ich bin auch nicht Mr. Saubermann, aber ich bin gerecht vor Gott, weil er mir vergeben hat. Herr, ich danke dir, dass du schlussendlich auch bei mir ans Ziel gekommen bist. Und ich bitte dich, dass für jeden, der da in der Gemeinde mit seinem Bürdeli rumläuft und nicht nur das Bürdeli, vielleicht so einen riesen Zentnersack rumschleppt, sich verstümmeln lässt und es einfach noch nicht geschafft hat, den Sack ins flüssende Wasser werfen, wo er gerade versinkt, aus den Augen, aus dem Sinn und einfach glücklich macht. Danke, Herr, für dein Glück, dass Vergehen wirklich ein Glück ist von der Erleichterung. Ein Glück vom Können neu anfangen. Und das bei dir nicht bedeutet, dass es keinen Neuanfang gibt, sondern dass es wirklich einen Neuanfang gibt. Und du uns verheißen hast, dass wir gerecht vor dir sind, weil du vergeben hast. Und das ist ja das Allerwichtigste. Lob und Dank. Segne jeden da in dieser Gemeinde. Ich bitte sie in deinem Namen. Amen.
Danke vielmals an Inge für die super Predigt. Es ist immer ein Genuss, dir zuzuhören. Also fantastisch. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich werde heimgehen und in mein Tagebuch zwei, drei Sachen schreiben, wo ich noch ein bisschen Groll in meinem Herz habe. Und manchmal braucht es nicht nur ein Gebet, um jemandem zu vergeben, bis das wirklich aufgeräumt ist. Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man ihm vergeben hat oder dass die Vergebung stattgefunden hat, dass die Gefühle wirklich losgelassen werden. Also, tun das bitte umsetzen, weil da steckt ein Haufen Segen drin und das möchten wir doch alle miteinander erleben, damit wir noch mehr Glücksmomente miteinander teilen können. Ja, dann wünsche ich euch einen ganz schönen Sonntag und hoffe, wir sehen uns hier oben auch im Kaffee, um ein bisschen austauschen. Würde mich freuen. Ganz einen gesegneten Sonntag miteinander. Danke.